Der Predigttext für diesen 12. Sonntag nach Trinitatis ist genommen aus Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 1 bis 16. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, da man pflegt zu beten. Und es ward ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzten sie täglich vor des Tempels Tür, die da heißt die Schöne, dass er bettelte um ein Almosen von denen, die in den Tempel gingen. Da er nun sah Petrus und Johannes, wie sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! Und er sah sie an und erwartete, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und wandle. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsbald standen seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk wandeln und Gott loben. Sie kannten ihn aber auch, dass er's war, der um Almosen gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels. Und sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir diesen Wandel gemacht, durch unsere eigene Kraft oder Frömmigkeit? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber verleugnetet den Heiligen und Gerechten und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Des sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat diesen hier, den ihr seht und kennet, sein Name stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem gegeben, diese Gesundheit vor euer aller Augen. Herr, nun sei du gegenwärtig und öffne unsere Herzen und Sinne für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, unser Text beginnt eigentlich ganz alltäglich. Petrus und Johannes gehen in den Tempel. Lukas gibt eine exakte Zeitangabe an, um seinen Bericht glaubwürdig zu verfassen. Die 9. Stunde, das ist etwa 3 Uhr nachmittags. Um diese Zeit, da war das tägliche Abendopfer, wie es im Gesetz des Moses, im 2. Mose Kapitel 29 vorgeschrieben ist, das wurde da dargebracht. Und zu diesem Gottesdienst gehen Petrus und Johannes in den Tempel. Das Wort Gottesdienst, es hat 2 Bedeutungen. Zum einen, der lebendige Gott, er dient uns durch seine Gegenwart, durch seine Gemeinschaft mit uns, die er uns schenkt, durch sein Wort und durch die Lieder und Gebete. Zum anderen, wir dienen Gott, wir kommen zu ihm, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir dienen dem lebendigen Gott durch Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und daher ist der Gottesdienst für unser Glaubensleben, ja für unser persönliches Leben, genauso wichtig wie die tägliche Nahrung oder gar die Luft zum Atmen. Und daher gehen auch Petrus und Johannes in den Gottesdienst, in den Tempel. Und dann erfahren wir von einem Mann, der dorthin getragen wird. Er ist absolut hilflos, schwer behindert. Er ist seit seiner Geburt gelähmt. Und jetzt müssen wir uns einmal vor Augen halten, liebe Gemeinde. Damals gab es noch keine Behinderteneinrichtungen. Es gab auch keine Rollstühle. Es gab keine Inklusion, wie wir sie heute kennen. Es gab noch keine Sozialversicherung, wie es sie in unserem Land nach Bismarck, seit Bismarck gibt. Es gab keinerlei Einrichtungen und irgendwelche Hilfen für Behinderte. Und da war ein Mann wie dieser, da war dieser Mann hoffnungslos. Er hatte keinerlei Perspektive. Er kann sich nicht selbst versorgen, er kann nicht arbeiten, kein Gewerbe treiben, kein Geld verdienen. Ja, er ist auf Almosen angewiesen, die ihm die Tempelbesucher geben. Eine furchtbare Situation, aus der es rein menschlich gesehen keinen Ausweg gibt. Und Lukas macht hier eine weitere Angabe, um seinen Bericht, wie es damals bei seriösen Berichten im Altertum üblich war, er macht eine Ortsangabe. Da ist die Rede von des Tempels Tür, die da heißt die Schöne. Und diese Tür, die führte vom Vorhof der Heiden, also wo auch heidnische Besucher hin durften, in den Vorhof der Frauen. Und jeder kultische, reine Israelit hatte dorthin Zugang, das heißt, durfte durch diese Tür gehen. Und somit, mit dieser Ortsangabe, hat der Bericht des Lukas auch einen gewissen wissenschaftlichen Anstrich. Bei mir zum Beispiel verhält es sich ja ähnlich. Wenn ich irgendwo eine Probebohrung durchführe, dann gebe ich auch an, zum Beispiel Kirchheimer Straße Nummer 53 vor dem Haus in Dettingen. Dann weiß jeder genau, dort ist diese Untersuchung durchgeführt worden. Und so weiß jeder genau, dort hat sich dieses Wunder ereignet. Und nun, wie jeden Tempelbesucher, bittet der lahme Mann auch Petrus und Johannes um ein Almosen. Aber im Gegensatz zu den üblichen Tempelbesuchern, die einfach ihm was hinschmeißen, dann vorbeigehen, das Gewissen habe ich ja jetzt beruhigt, ich habe dem Armen Almosen gegeben, verhält sich Petrus völlig anders. Er wendet sich dem Mann persönlich zu. Er schenkt ihm seine persönliche Annahme, Fürsorge, seine Zuwendung. Er sieht ihn ins Gesicht an und spricht ihn direkt an. Und das zeigt uns, liebe Gemeinde, für Jesus Christus ist jeder Einzelne unendlich wichtig. Selbst diejenigen, die von der Gesellschaft abgeschrieben worden sind, die beiseite geschoben werden, die unterdrückt werden, die man nicht brauchen kann, weil sie nicht produktiv sind. Ja, die sogar verachtet werden wie dieser arme Mann. Jesus Christus, er nimmt sich jedes einzelnen Menschen an, selbst des armseligsten und verachtetsten. Und Petrus fordert den Mann zunächst auf, ihn anzusehen. Der Mann gehorcht Petrus, er sieht ihn erwartungsvoll an und erwartet natürlich, dass er eine Geldgabe bekommt. Und da fragt er sich wahrscheinlich, wollen ihm die beiden, Petrus und Johannes, vielleicht besonders viel geben? Aber wieder reagiert Petrus völlig anders, als der Mann es erwartet. Er sagt dem Mann, dass er gar keinen persönlichen finanziellen Reichtum hat. Und so ist es ja auch. Petrus hat um Jesu Christi willen Haus und Hof verlassen. Er hat seinen Beruf als Fischer aufgegeben. Er ist im Grunde, rein finanziell gesehen, genauso arm wie dieser Behinderte. Er ist auf die Gaben, ja wenn man so will, Spenden, Almosen der Gemeinde angewiesen. Aber dennoch ist Petrus unendlich reich. Reicher als die wohlhabenden Bürger Jerusalems, die in ihrer prunkvollen Kleidung, zum Beispiel der Toga Praetexta, vorbeigehen in den Gottesdienst. Ja, Petrus ist unendlich reich. Er ist nämlich Beauftragter, Bevollmächtiger des lebendigen Gottes und seines Sohnes, Jesus Christus. Und im Gegensatz zu dem irdischen Reichtum wie Silber und Gold, wie ein volles Bankkonto, ja, was ist mit dem Reichtum? Nach dem Tode hat er keine Bedeutung mehr. Keiner kann was mitnehmen. Wir sterben alle. Liebe Gemeinde, dessen müssen wir uns bewusst sein, wir sterben alle mit leeren Händen. Aber wenn wir Jesus haben mit vollem Herzen und Petrus hat Jesus Christus im Herzen. Und deswegen ist er so unendlich reich. Und da bringt er es in Vers 6 auf den Punkt. Er sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesu Christi von Nazareth, steh auf und wandle. Wir kennen aus dem Alltag ja die Redewendung im Namen. Wenn zum Beispiel ein großes Gebäude eingeweiht wird oder eine Straße eröffnet wird, dann gibt es ja in der Regel eine große Feier, zum Beispiel beim Straßenbauamt. Und dann heißt es, im Namen unserer Baufirma gratulieren wir dem Landkreis ganz herzlich für diese neue Bundesstraße. Oder auch im Namen des Volkes werden Urteile verkündigt in der Juristerei. Und wie war es denn in der Vergangenheit? Der Klang eines großen, bedeutenden Namens ließ Menschen vor Ehrfurcht erstarren. Zum Beispiel der Name des Stammes Maasai in Ostafrika, der ließ die übrigen afrikanischen Völker in Ostafrika erzittern. Selbst wenn die Kolonialbehörde, die britische Kolonialbehörde des British Empire, den Namen Maasai hörte, erzitterte sie, weil sie wusste, dieser Stamm ist ungeheuer kriegerisch und war damals auch gefährlich. Vor dem Ausdruck im Namen des Kaisers erzitterten die Menschen im damaligen Römischen Reich. Und vor dem Namen mächtiger Herrscher und Diktatoren wie Nero, Napoleon, Mao, Hitler, Stalin und so weiter erzitterte einst die ganze Welt. Aber diese Herrscher sind vergänglich. Ihr Name ist vergänglich. Ihre Zeit ist begrenzt. Und sie läuft ab. Sie endet mit dem Tod. Ganz anders verhält es sich mit dem Namen Jesu Christi. Er ist unvergänglich und ewig. Und wenn nun Petrus zu dem Gelähmten spricht, im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und wandle, dann spricht Petrus in der Vollmacht. Das griechische Wort dafür heißt Exousia, Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, zu dem Gelähmten. Und das bedeutet, liebe Gemeinde, Petrus handelt in der Vollmacht Jesu Christi. Wir kennen es ja auch aus dem Wirtschaftsleben, aus dem Alltag. Wenn jemand in einer Firma Vollmacht, das Fachwort heißt Prokura, hat, dann kann er im Namen der Firma als Bevollmächtigter handeln. Er kann einkaufen, er kann Verträge abschließen, er kann Mitarbeiter einstellen, er kann mit anderen Firmen in der Vertretung im Namen des Chefs verhandeln. Dann kann er als Stellvertreter vom Chef handeln. Und wenn nun Petrus in der Vollmacht Jesu Christi zu dem Gelähmten spricht, im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und wandle, dann redet er als Vertreter seines Herrn. Dann heißt es nämlich ganz klar, im Namen des Messias, Jesus. Der hebräische Ausdruck für das griechische Wort Christus ist nämlich Messias. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Jesus ist der Messias. Und der Name vergegenwärtigt somit den Namensträger in seiner ganzen Kraft, in seiner Macht, in seiner Größe und Bedeutung. Und hier an dieser Stelle erscheint der Name Jesu Christi in seiner absoluten Einzigartigkeit vor allen anderen Namen der Weltgeschichte. Einen größeren Namen hat es nie gegeben. Einen größeren Namen gibt es nicht. Und einen größeren bedeutenden Namen als Jesus Christus wird es auch nie geben. Das heißt, im Namen des Messias, des Kyrios, wie es auf Griechisch heißt, das heißt des absoluten Herrn aller Herren und König aller Könige, des Sohnes des lebendigen Gottes. Und die machtvolle Wirkung seines Namens, des Namens Jesu Christi, seine absolute Vollmacht, seine einzigartige Bedeutung ist der Beweis für seine Person, des menschgewordenen Sohnes des lebendigen Gottes, der wahre Mensch und wahrer Gott zugleich ist. Petrus wendet keine spezielle medizinische Therapie an, um den Gelähmten zu heilen. Da wird in Vers 7 lediglich berichtet, Petrus greift ihn bei seiner rechten Hand und richtet ihn auf. Dabei ist Petrus so tief im Glauben an Jesus Christus verankert, dass es ausreicht, dass er ihn aufrichtet. So machtvoll ist Jesus Christus, das müssen wir uns mal vorstellen. Damit glaubt er gleichzeitig, dass Jesus die absolute Vollmacht hat. Und wie reagiert der Gelähmte? Er hinterfragt das Handeln des Petrus nicht. Er vertraut ihm voll und ganz. Er glaubt Petrus und damit aber nicht Petrus, sondern Jesus Christus. Er glaubt an den rettenden Glauben von Jesus Christus, der aus dem, den von dem lebendigen Gott abgefallenen, unter dem Fluch der Sünde stehenden, verlorenen Menschen, das sind wir alle, ihr Lieben, gerettete Kinder Gottes macht. Es ist der rettende Glaube, der neues Leben schafft und der zum ewigen Leben führt. Und der Glaube des Gelähmten wird überreich belohnt. Er ist auf der Stelle gesund. Er kann gehen. Er kann sogar springen. Für ihn beginnt ein neues Leben. Er kann einer Arbeit nachgehen. Er kann Gewerbe treiben. Er hat eine Zukunftsperspektive. Aber mehr sogar, weil er an Jesus Christus glaubt, hat er Ewigkeitsperspektive. Das ist eine Hoffnung, eine Verheißung, die über Tod und Grab hinausgeht. Er geht mit Petrus und Johannes in den Tempel. Er nimmt am Gottesdienst teil, was er vorher nie konnte. Er lobt und preist Gott. Er ist voller Dankbarkeit und preist den lebendigen Gott für sein wunderbares Handeln. Wie reagieren die Menschen im Tempel? Sie sind entsetzt, wie Lukas schreibt. Sie sind voll Wunders und Entsetzens. Und damit wird gesagt, sie können das Ganze nicht einordnen. Das übersteigt ihr Vorstellungsvermögen. Sie können es nicht fassen, was da Wunderbares geschehen ist. Überlegen wir uns mal, wie wäre das bei uns? Da wären am Montag, wenn sowas im Sonntag in unserer Kirche wäre, eine dicke Schlagzeile gleich auf der ersten Seite im Techboden. Aber wie reagiert Petrus? Er erklärt es ihnen. Nicht er und Johannes, nicht ihre Kraft oder Frömmigkeit haben den Mann gesund gemacht. Nein, sondern alleine Jesus Christus. Petrus verkündigt hier, was Luther gesagt hat mit den Worten Solus Christus, allein Christus. Es geht nicht um Petrus, es geht auch nicht um Johannes. Es geht alleine um Jesus Christus. Und da bezeugt nun Petrus den Tempelbesuchern, den Israeliten, dass der lebendige Gott Jesus Christus als seinen Gottesknecht, wie er in Jesaja 53 prophezeit wird, gesandt hat. Und durch sein Leiden und Sterben hat Jesus Christus alle, die auf ihn vertrauen, alle, die an ihn glauben, erlöst. Petrus verkündigt in seiner Predigt die schwere Schuld der Israeliten. Sie haben den verheißenen Messias verspottet, gegeißelt, angespien, den Römern ausgeliefert und schließlich durch die Kreuzigung getötet. Aber Jesus Christus ist eben nicht im Grab geblieben. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und er lebt. Und Petrus ist Zeuge, des sind wir Zeugen. Petrus ist Augenzeuge. Er hat mit eigenen Augen gesehen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Allein der Glaube an Jesus Christus hat den Gelähmten gesund gemacht. Weil der Gelähmte Petrus geglaubt hat, weil er damit Jesus geglaubt hat und sich nicht widersetzt hat, deswegen ist er geheilt worden. Was heißt eigentlich Glauben? Glauben heißt, dass ich in Jesus Christus Gott als meinen Vater erkenne und liebe und all mein Vertrauen auf sein Wort setze, ihm freudig gehorche und zuversichtlich zu ihm bete. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So haben wir es alle einmal im kleinen Katechismus im Konfirmandenunterricht gelernt. Mit dem Glauben, da hat es also, verhält es sich so, da geht es nicht um eine Ideologie, Da geht es auch nicht um eine unsichere Vermutung, nein, sondern mit unserem christlichen Glauben, da geht es um eine Person, um unseren Herrn Jesus Christus, dem wir unser ganzes Vertrauen schenken, auf den wir alles setzen, auf den wir unser Leben gründen, wenn man so will. Wenn man ein Gebäude errichtet, dann macht man ja immer entweder eine Probebohrung oder eine Schürfgrube. Man gräbt mit dem Bagger runter, bis der Boden fest wird. Und auf diesem Grund, zum Beispiel einen Sandstein, da wird dann das Gebäude gegründet, damit es nicht einsinkt, damit es sich nicht setzt, damit es nicht in die Brüche geht. Und genauso ist es ganz entscheidend wichtig, auf was wir unser Leben gründen. Und das ist der einzige Grund, der wirklich trägt, das ist unser Herr Jesus Christus. Und wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm voll und ganz vertrauen, dann verlassen wir uns völlig auf ihn. Dann sind wir gewiss, dass er uns jeden Tag unseres Lebens treu hindurchträgt, dass er uns führt, bewahrt und geleitet. Und dieser unerschütterliche Glaube an Jesus Christus, er hat den Gelähmten gesund gemacht. Aber auch für uns, wir sind ja im Grunde in einer genauso hoffnungslosen Lage wie dieser Gelähmte, wenn wir Jesus nicht haben. Da sind wir verloren. Vor dem lebendigen Gott sind wir Menschen allesamt und besonders verloren. Aber wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir gerettet, weil er es am Kreuz für uns vollbracht hat. Und dann dürfen wir wissen, wenn wir ihn als unseren persönlichen Retter annehmen, dann wird auch er uns einmal nach unserem Tode mit seiner rechten Hand greifen und aufrichten mit den Worten: Steh auf und wandle zum ewigen Leben. Und daher wollen wir unser Leben im Namen Jesu Christi von Nazareth führen. Daher wollen wir auf diesen überaus großen Namen vertrauen und mit ihm in den Alltag gehen. Wenn ich morgens ins Auto steige und ins Geschäft fahre, im Namen Jesu Christi von Nazareth, egal was wir machen, ob im Haushalt oder bei der Arbeit, wir wollen alles im Namen Jesu Christi von Nazareth tun. Und daher wollen auch wir auf diesen großartigen Namen unseres Herrn Jesus Christus vertrauen und werden uns einmal alle in seiner Ewigkeit wiedersehen. Amen.